Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das soll wirklich passiert sein. Der Pfarrer einer großen Gemeinde kündigte einen besonderen Gottesdienst an. Dazu setzte er folgendes Inserat in die Zeitung, wahrscheinlich unter kirchliche Nachrichten. Herzliche Einladung zum Gottesdienst. Ich werde am Sonntag bekannt geben, wer seit den 7 Jahren, die ich in dieser Gemeinde arbeite, mein größter Feind ist. Es gibt jemanden, der mich immer wieder an meiner Arbeit hindert. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Sie können sich vorstellen, am Sonntag war die Kirche brechend voll, fast so wie bei uns. Einige Leute, die sich mit dem Pfarrer nicht besonders gut verstanden, hatten vorsichtshalber gleich ihren Rechtsanwalt mitgebracht. Es herrschte also knisternde Stimmung, als er dann endlich auf die Kanzel stieg und seine Predigt begann mit diesen Worten. Ich sehe, Sie warten gespannt darauf, dass ich endlich den Namen meines größten Feindes preisgebe. Er hindert mich in meiner Arbeit und legt mir immer wieder gezielt Steine in den Weg. Es ist wirklich schwierig, mit diesem Menschen zu leben. Dieser Feind ist heimtückisch. Er verunsichert mich immer wieder, obwohl ich ihn gut kenne. Liebe Gemeinde, ich will es Ihnen sagen, dieser Feind bin ich selber. Das haben wir bisher in der Bergpredigt immer wieder gesehen. Jesus nimmt mein eigenes Leben kritisch unter die Lupe. Er fordert mich immer wieder auf, mich selbst zu prüfen, nach dem Motto, schlag nicht um dich, sondern schlag in dich. Die entscheidenden Dinge geschehen nicht um dich herum, sondern sie geschehen in meinem Herzen, in meinen Gedanken. Und mit der Bergpredigt gibt Jesus uns eine starke Leuchte sowie eine besonders starke Taschenlampe in die Hand, mit der wir den Keller unseres Herzens ausleuchten und prüfen können. Und deshalb klingt durch die Bergpredigt auch so ein beunruhigender, aufrüttelnder Ton hindurch. Am Anfang von Kapitel 6, Matthäus 6, hatte Jesus dann direkt diesen Ausdruck benutzt: Seht euch vor, passt auf! Worauf sollten wir da aufpassen? Da sagt er, passt auf eure eigene Frömmigkeit. Pass auf, dass du es wirklich ernst meinst mit Gott und nicht nur fromm tust. Und dann im letzten Teil der Bergpredigt, nachdem Jesus uns immer wieder auf die Gefahr in uns aufmerksam gemacht hat, taucht dann plötzlich noch ein zweites Mal dieses Signalwort auf, dieses Warnlämpchen. Passt auf, seht euch vor. Und damit beginnt dann der Abschnitt, den wir im Rahmen unserer Predigtreihe heute studieren müssen. Und hier spricht Jesus eine Gefahr an, die der Gemeinde und die dem einzelnen Christen nun diesmal nicht von innen, sondern von außen, von anderen droht. Es geht um Feinde der Gemeinde, die von außen kommen und sich doch in ihre Mauern eingeschlichen haben. Und für diese Leute verwendet Jesus einen farbigen Ausdruck. Er nennt sie falsche Propheten. Viele haben nicht genau verstanden, wen Jesus mit diesen Leuten meinte. Und darum hat man seine Warnung oft überhört, selten beherzigt. Wir wollen heute Morgen versuchen, sehr genau hinzusehen. Und wir wollen versuchen zu klären, was es mit diesen falschen Propheten auf sich hat. Wie wir sie erkennen können. Und vor allem, wie wir uns und andere vor ihnen schützen können. Wir hören also jetzt den nächsten Abschnitt in unserer Bergpredigtreihe, Matthäus 7, die Verse 15 bis 20, und erheben uns vor dem Wort Gottes. Da sagt Jesus: Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Wir beten. Herr Jesus Christus, hilf uns doch in dieser verwirrenden Vielfalt von Stimmen und Meinungen, die wir um uns herum ständig hören. Hilf uns, deinen Weg zu finden. Lass uns dein Wort verstehen, damit wir einen klaren Blick bekommen für uns und auch anderen helfen können. Bitte sei fest bei uns und schließ uns dein Wort auf. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Falsche Propheten. Ein Prophet ist nach Aussage der Bibel jemand, der im Auftrag Gottes redet. Der sagt nicht seine persönliche Privatmeinung, sondern er richtet Gottes Botschaft aus. Solange die Bibel noch nicht abgeschlossen war, hat Gott immer wieder direkt durch Propheten zu den Menschen geredet. Als dann Gottes Wort schriftlich und vollständig vorlag, nämlich hier in der Bibel, da gab es keine klassischen Propheten mehr. Seitdem besteht die prophetische Arbeit darin, Gottes geschriebenes Wort weiterzugeben und es zu erklären, also auszulegen. Ein Prophet spricht im Namen Gottes. Ein falscher Prophet behauptet, das Gleiche zu tun. Er kommt daher im Namen Gottes. Er verkündet, wie er sagt, den Willen Gottes. Er zeigt nach eigenen Angaben den Weg Gottes. Aber er lügt. Und deshalb nennt Jesus diese Leute falsche Propheten. Da steht im Griechischen wörtlich Pseudopropheten. Und Pseudo übersetzt bedeutet Lügen, so tun als ob, Vorspiegelung falscher Tatsachen. Ganz einfach, ein Pseudosportler läuft ständig im Jogginganzug und mit den neuesten Sportschuhen herum, aber in Wirklichkeit hält er auf dem Sportplatz keine 4 Runden durch. Ein Pseudomusiker zeigt gern seine Geige rum, aber in Wirklichkeit bringt er nur schiefe Töne daraus. Ein Pseudoprophet tritt auf im Namen Gottes. Er tut so, als sei er wirklich ein Gesandter des lebendigen Gottes. Aber in Wirklichkeit sagt er gar nicht, was Gott will. Jesus zeigt uns, dass wir diese Leute ernst nehmen müssen. Es reicht nicht, einfach an ihnen vorbeizuhören, sie in ihrem eigenen Saft schmoren zu lassen. Nein, wir sollen uns gezielt mit ihnen auseinandersetzen und uns aufmerksam vor ihnen schützen. Und zu diesem Zweck gibt Jesus uns in diesen 6 Versen, die sie vor sich haben, eine Skizze an die Hand, eine Skizze, mit der er die falschen Propheten entlarvt. Und das Erste, was wir hier entdecken, falsche Propheten sind gefährlich. Jesus sagt im Vers 15, seht euch vor den falschen Propheten, sie sind reißende Wölfe. Der Wolf galt zur Zeit Jesu als das Sinnbild für Gefahr, für Wildheit. Und Jesus fügt dieses Wort reißend hinzu, um die Sache noch dramatischer und gefährlicher zu machen. Wer mit dem Wolf tanzt, wer sich mit den falschen Propheten einlässt, um den muss man sich größte Sorge machen. Dessen Glaube wird einem harten Angriff ausgesetzt. Jesus hat seine Gemeinde ja immer wieder verglichen mit einer Schafherde. Und er hat seine Schafe gewarnt vor den Klauen und Zähnen der Wölfe. Als er seine Jünger das erste Mal ausschickte zur Missionstour, da hat er gesagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und in unserem Predigttext, da zeigt er uns genauer, wer noch zu diesen Wölfen dazugehört. Es sind die falschen Propheten. Die Warnungen vor diesen Leuten, die ziehen sich wie Perlen an einer Schnur durch die ganze Bibel hindurch. Ein Beispiel aus Apostelgeschichte 20. Da nimmt der Paulus Abschied von einer Gemeinde, in der er lange gewirkt hat. Und dann sagt er, Apostelgeschichte 20, ab Vers 29, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied, und jetzt kommt wieder dieses Wort, reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren und Jünger an sich ziehen. Also Paulus sagt deutlich, die reißenden Wölfe werden innerhalb der Gemeinde auftauchen. Sie werden sich als Christen ausgeben. Und sie werden versuchen, dort falsche Lehren zu verbreiten. Und nun fragen wir uns, warum ist das so gefährlich? Deshalb, weil sie Verwirrung stiften und die Gemeinde oder zumindest einzelne Christen auf einen falschen, gefährlichen Kurs bringen, auf einen Kurs weg von Gott. Das war schon im Alten Testament so. Schon im Alten Testament ging die größte Gefahr für das Volk Gottes nicht von den militärischen Feinden aus, sondern von ihren eigenen falschen Propheten. Sie können das bei Jeremia immer wieder nachlesen, der sagt, die Propheten verkünden euch Friede, Friede, es ist alles nicht so schlimm. Aber es ist kein Friede. Die falschen Propheten schon im Alten Testament, die haben das Volk eingelullt. Gott sagte, Leute, wenn ihr euer Leben nicht ändert, wenn ihr mich weiterhin links liegen lasst wie bisher, wenn ihr meine Gebote mit Füßen tretet, dann wird es ein böses Erwachen geben. Und die falschen Propheten haben dagegen gesetzt, nur nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und als Folge davon haben die meisten Israeliten sich entspannt zurückgelehnt, weitergemacht wie bisher, beruhigt durch die falschen Propheten. Und das Ergebnis ist bekannt. Gottes Gericht kam mit Macht und vertrieb sie aus ihrem Land. Ich habe vor einiger Zeit einen Roman gelesen, der heißt Der Turm. Da wird erzählt, wie man fieberhaft an einem super Projekt baut, einem riesen Hochhaus. Und dann kommen Experten und sagen, Leute, die Schutzbestimmungen, die Feuerschutzbestimmungen reichen nicht aus. Ändert den Gesamtplan, baut noch weitere Sicherheitsmaßnahmen an. Aber man hörte nicht auf sie, sondern man hörte auf die großen Beschwichtiger, auf die falschen Propheten, die sagten, ach, es wird nichts passieren, wir müssen es nicht so ganz genau nehmen, das Budget ist sowieso knapp kalkuliert, es wird schon gehen, es wird schon gehen. Und dann kommt der große Tag der Einweihung, massenhaft Prominenz versammelt oben auf dem obersten Stockwerk dieses Hochhauses durch eine Explosion, ich glaube, es war in der Küche, bricht Feuer aus. Und jetzt merken sie, der Feuerschutz reicht nicht aus. Einige Gäste dieser Eröffnungsveranstaltung können sich noch durch eine halsbrecherische Aktion in Sicherheit bringen. Aber viele, viele kommen um in den Flammen, weil man vorher gehört hat auf die falschen Propheten, die sagten, es ist nicht so schlimm. Wir müssen nicht vorsichtiger sein. So kam der Tod. Falsche Propheten sind gefährlich. Falsche Propheten sind keine Papiertiger, keine harmlosen Pausenclowns, die mal Unsinn reden und sonst nichts weiter bewirken. Falsche Propheten können eine Gemeinde krank machen, lähmen, vergiften, weil sie die wichtigste Quelle vergiften, aus der die Christen ernährt werden. Und das ist das klare, reine Wort Gottes. Und darum, sagt Jesus, ist es wichtig, die falschen Propheten zu stellen, sie zu entlarven, ihnen das Handwerk zu legen, damit ihre gefährliche Wirkung gestoppt wird. Darum geht's doch. Oft sind die falschen Propheten ja davon überzeugt, sie täten was Gutes. Oft sind sie, wie Paulus das mal nennt, verführte Verführer. Ich denke da an einen berühmten Theologen namens Rudolf Bultmann, der wollte den sogenannten modernen Menschen für den Glauben gewinnen. Der wollte alle Anstöße aus der Bibel herausnehmen, die dem ungläubigen Betrachter schwierig erscheinen konnten. So hat er die Bibel, die Wunder uminterpretiert, den Sühnetod Jesu versucht uminterpretieren, die leibliche Auferstehung uminterpretiert. Und er hat trotz bester Absicht, ohne es zu merken, den Glauben selbst über Bord geworfen. Rudolf Bultmann galt als sehr kirchlicher Mann. Er soll in seiner Gemeinde oft gepredigt und bisweilen auch den Klingelbeutel durch die Reihen getragen haben. Und doch hat er durch seine Lehre den Glauben tausender Theologiestudenten zu zerstören geholfen, ohne es zu wollen. Falsche Propheten sind gefährlich, gleich ob sie es gut oder böse meinen, ob sie bewusst von der Bibel wegführen oder selbst Verführte sind. Falsche Propheten sind gefährlich wie reißende Wölfe. Und, das macht sie noch gefährlicher, sie brüllen nicht wie Wölfe. Sie fletschen nicht mit den Zähnen wie reißende Wölfe. Sie sehen rundherum nicht aus wie Wölfe, sondern sie kleiden sich unauffällig in einen kuscheligen, weichen Schafspelz. Und das ist der zweite Punkt, auf den Jesus uns aufmerksam macht. Zweitens, falsche Propheten sind nicht nur gefährlich, sondern sie sind getarnt. Getarnt. Jesus sagt, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Verstehen Sie? Das ist das hervorstechende Merkmal des falschen Propheten. Man erkennt ihn erstmal gar nicht als einen solchen. Der wirkt ganz vertrauenerweckend, ganz fromm, wie einer von uns. Der kennt die Bibel recht gut im Normalfall. Der kann über längere Zeit hinweg unerkannt bleiben und er kann sein Gift in die Hirne und Herzen der Christen hineinspritzen, ohne dass die etwas merken. Der Wolf verkleidet sich in 100% Schurwolle feinster Qualität. Dazu müssen wir wissen, es war damals üblich, dass die Hirten sich in Wolle kleideten, die von den Schafen ihrer eigenen Herde stammte. Ja, die Hirten kleideten sich in Wolle von den Schafen ihrer eigenen Herde. Man kann sagen, Hirte und Herde waren gewissermaßen im Partnerlook. Das war ein Erkennungszeichen für die Schafe. Und das will Jesus hier deutlich machen. Der falsche Prophet kleidet sich in dieselbe Schafwolle wie der richtige Hirte. Der falsche Prophet trägt plötzlich auch Partnerlook. Und dahinter verdeckt er seine wölfische Natur. Gibt es eine geschicktere Tarnung, frage ich Sie? Die Schafe sollen denken, er ist ein Hirte. Er trägt unsere Wolle. Er ist vertrauenswürdig. Er wird uns gut versorgen. Er wird uns zu saftigen Weideplätzen führen. Wir können ruhig hinter ihm hergehen. Und so gewinnt der falsche Prophet Vertrauen. Er gewinnt Einfluss. Je länger die Tarnung hält, umso sicherer fühlt er sich. Sein Image wird immer besser. Er spricht mit Hochachtung von der Bibel. Er findet bewegende Worte, um Jesus zu beschreiben. Er kennt sich aus in der christlichen Szene. So wie jener Theologieprofessor, den ich während meines Studiums in Göttingen kennenlernte. Er hatte eine Seminararbeit von mir gelesen, die ich bei einem seiner Assistenten geschrieben hatte. Da war ich dafür eingetreten, dass die Bibel über einen bestimmten Text natürlich zuverlässig berichtet. Sie berichtet überall zuverlässig, aber ich habe es über diesen bestimmten Text geschrieben. Und der Assistent des Professors hatte mich ziemlich schlecht benotet. Nun lud der Professor mich nochmal extra ein. Er war betont freundlich. Er sagte, ja, eigentlich hätten Sie ja eine 1 für diese Arbeit verdient. Aber sagen Sie mal, warum ist Ihnen denn das so wichtig, dass die Bibel geschichtlich zuverlässig ist? Und dann ging das Gespräch so weiter. Ich erzähle das jetzt aus der Erinnerung. Das liegt so etwa 13 Jahre zurück. Dann sagte er, sehen Sie, Herr Nestvogel, ich bin auch gläubig. Wenn Sie wüssten, wie ich zur Theologie gekommen bin, dann würden Sie staunen. Ich habe mich seinerzeit bei einer Evangelisation von Klaus Vollmer bekehrt. Das war ein bekannter Pfarrer damals. Und dann versuchte der Professor mir deutlich zu machen, dass man Jesus nachfolgen kann und gleichzeitig die Bibel kritisieren und die Wunder für ungeschehen erklären kann. Ich habe natürlich versucht, ihm deutlich zu machen, dass das nicht zusammenpasst und dass sich das gegenseitig ausschließt. Und so sind wir dann auseinandergegangen. Der junge Professor, der sich so bemühte, hieß Gerd Lüdemann. Jener Gerd Lüdemann also, der in den letzten 3 Jahren dadurch bundesweit berühmt wurde, dass er offen sagt, Jesus ist im Grab vermodert. Jesus war ein Sünder wie wir. Dass er sagt, die Bibel ist prallvoll mit Irrtümern und Unsinn. Sie verdummt die Leute. Merken Sie, mittlerweile hat Lüdemann den Schafspelz abgelegt. Damals trug er ihn noch. Heute wird kaum ein ernsthafter Christ mehr auf Lüdemann hereinfallen. Damals konnte er viele verführen, auch wenn er das nicht wollte. Heute wird man Lüdemann nicht mehr unter den falschen Propheten einreihen, sondern unter denen, die das Wort Jesu offen bekämpfen. Und darum ist Lüdemann zwar heute für den Spiegel und RTL umso interessanter, aber für die Christen schnell durchschaubar. Bei den falschen Propheten ist es etwas anderes. Die haben den Tarnmantel noch an. Die sind im Normalfall recht kirchenfreundlich, religiös, sympathisch, verbindlich, umgänglich, eben alles andere als reißende Wölfe. Wenn sie mit offenem Visier kämpfen würden, dann könnte man sich ja darauf einstellen. Erst die Maskerade verschafft ihnen Einfluss. Und ich denke, dies gilt ganz besonders in unserer gesellschaftlichen Situation, wo es ohnehin verpönt ist, zu kleinlich und zu genau um die Wahrheit zu streiten. Seien Sie doch nicht so dogmatisch. Ob die Bibel nun Gottes Wort ist oder nur Gottes Wort enthält, was soll's? Seid nicht so eng. Es kommt nicht darauf an, ob Gott wirklich die Welt geschaffen hat oder ob sie nur durch Zufall entstanden ist. Ob man nun in wilder Ehe zusammenlebt oder richtig heiratet, ob man die Gebote Gottes nun etwas genauer oder etwas weniger genau nimmt. Die sind doch überholt, die Streitigkeiten. Und wenn die Moslems behaupten, dass Allah der gleiche Gott ist, dann kommt doch nicht immer gleich mit der Bibel und diskutiert mit ihnen. Sie merken, ich überzeichne jetzt. Aber das ist die Stimmung. Das ist die Stimmung in unserer Gesellschaft. Und diese Stimmung ist ein Schlaraffenland, ist eine Spielwiese, ist ein gefundenes Fressen für falsche Propheten. Weil es als unfein gilt, genauer hinzugucken, genauer zu prüfen, auf Herz und Nieren, wehe dem Spielverderber. Und so bleibt das Wolfsfell versteckt unter der Schafwolle. So bleibt der falsche Prophet geachtet und unerkannt unter den Christen. Und seine Botschaft, über die wir gleich noch reden werden, die kann nach und nach Fuß fassen in den Herzen der Gemeinde. Verstehen Sie jetzt, warum Jesus so massiv vor diesen Leuten warnt? Aber er lässt es nicht mit der Warnung bewenden, sondern er gibt dann am Schluss seinen Jüngern einen Schlüssel in die Hand. Einen Schlüssel, mit denen wir falsche Propheten enttarnen können. Die Christen sind ihnen nicht hilflos ausgeliefert. In dem Augenblick, wo das Wolfsfell durchschimmert, da verliert der falsche Prophet seine Macht. Und deshalb zeigt Jesus uns hier auf der Zielgeraden der Bergpredigt, woran wir die falschen Propheten erkennen und wie wir sie demaskieren können. Sie sind gefährlich, das haben wir gemerkt. Sie sind getarnt, das macht ihre Stärke aus. Aber sie können sich trotzdem nicht auf Dauer verstecken, denn drittens und letztens, falsche Propheten sind gezeichnet. Jesus sagt in Vers 16, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Man kann sie also doch unter dem Schafspelz erkennen. Sie sind gezeichnet, wenn auch nicht immer sofort. Deswegen benutzt Jesus ja das Bild von den Früchten. Früchte müssen wachsen. Das kann dauern, das braucht Geduld. Und merken Sie, wie Jesus ab Vers 16 jetzt einen neuen Vergleich benutzt. Bis dahin hatte er die falschen Propheten verglichen mit reißenden Wölfen. Aber jetzt vergleicht er sie mit einem faulen Baum. Vers 17. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein Wolf kann sich verstellen, aber ein Baum muss sich früher oder später verraten. Er wird zwangsläufig gute oder schlechte oder gar keine Früchte bringen. In der Nähe von Nienburg, in Erichshagen genauer, da steht seit Jahrzehnten eine Kastanie, eine große Kastanie, die blüht im Frühjahr. Sie hat tausende von Blüten. Aber dieser Baum hat in seiner ganzen Lebenszeit keine Früchte getragen. Im Frühjahr sieht er aus wie alle anderen Kastanienbäume auch. Aber wenn die Zeit der Frucht kommt, da entlarvt sich diese Kastanie in Erichshagen. Und das meint Jesus hier. Er sagt, man muss abwarten, bis die Früchte kommen, abwarten bis zur Erntezeit. Und selbst dann muss man bei manchen Bäumen möglichst nahe rangehen, weil von Weitem die Früchte zum Verwechseln ähnlich aussehen. Das meint Jesus mit Vers 16. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Und jeder seiner Zuhörer damals wusste, die Dornensträuche, die hatten so kleine schwarze Beeren, die konnte man aus der Ferne mit Trauben verwechseln. Und es gab eine Distelart, deren Blüten sahen aus der Entfernung aus wie Feigen. Das heißt, von Weitem betrachtet sehen die falschen Propheten aus wie die richtigen Propheten. Aber auf Dauer können sie sich nicht verstellen. Wenn man in die Dornenbeere reinbeißt, merkt man, es ist keine Traube. Und wenn man näher an die Distel rangeht, dann kann jeder erkennen, das ist nie im Leben eine Feige. Und genauso sagt Jesus, ihr könnt die falschen Propheten durchschauen. Durch Geduld, durch Wachsamkeit. Sie sind gezeichnet. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Aber wie sehen diese Früchte nun aus? Wodurch sind sie gezeichnet? Und Sie merken, jetzt sind wir dran an der spannenden Frage, auf die die ganze Predigt zuläuft. Wie kann man falsche Propheten dingfest machen? Wodurch sind sie gezeichnet? Die Bibel zeigt, es gibt mindestens zwei Punkte. An anderen Stellen nennt sie noch mehr, aber hier in diesem Text wird gezeigt, es gibt mindestens zwei Punkte, an denen die falschen Propheten sich früher oder später verraten. Der eine Punkt betrifft die Lehre der Propheten und der andere das Leben. Schauen wir zunächst auf die Lehre der Propheten. Jesus hat in Matthäus 12 nochmal das Beispiel gebracht mit dem Baum und den Früchten und er sagt, wovon das Herz voll ist, das kommt als Frucht gewissermaßen aus dem Mund heraus. Das Herz des falschen Propheten verrät sich in seinen Worten und in seiner Lehre. Woran erkennen wir die Lehre? Die sagen doch viel Richtiges, die falschen Propheten. Sie werden staunen, wie deutlich das ist. Wissen Sie, was unmittelbar vor unserem Text steht? Vers 13 und 14. Da lehrt Jesus über den schmalen Weg und den breiten Weg, die enge Pforte und die breite Pforte. Und er sagt, nur wer durch die enge Pforte durchgeht, kommt in den Himmel. Und wer durch die breite Pforte durchgeht, auf dem breiten Weg, der endet in der Verdammnis. Und nun direkt im Anschluss daran, im gleichen Atemzug, warnt Jesus vor den falschen Propheten. Verstehen Sie? Die falschen Propheten sind Leute, die den schmalen Weg und die enge Pforte nicht lehren, sondern verschweigen. Das ist das entscheidende Kennzeichen der falschen Propheten. Sie unterschlagen, sie verschweigen die enge Pforte. Sie machen genau das, was mir ein altgedienter Kirchenbesucher in meiner ersten Pfarrstelle mal ganz böse sagte. Nun, Herr Pfarrer, machen Sie doch den schmalen Weg etwas breiter in Ihren Predigten. Und genau das kennzeichnet die Lehre der falschen Propheten. Sie schleifen die scharfen Kanten des Evangeliums ein wenig ab. Sie nehmen die unbequemen Dinge, die dem normalen Menschen gegen den Strich gehen, möglichst aus dem Blickfeld. Vielleicht sogar mit bester Absicht. Wir wollen die Botschaft von Jesus attraktiver machen. Wir wollen etwas moderner sein, etwas mehr den psychologischen Bedürfnissen angepasst. Wir wollen Rücksicht nehmen. Falsche Propheten können herzergreifend über die Liebe Gottes predigen und über sein Erbarmen. Falsche Propheten können Jesus in hellen Farben malen, als den, der unser Leben endlich mit Sinn erfüllt und uns Hoffnung für die Zukunft gibt. Falsche Propheten können die Gemeinde rühmen als einen Ort der Gemeinschaft und des Vertrauens. Aber eines erwähnen sie nicht oder nur am Rande. Die enge Pforte. Dass ich, um zu Gott kommen zu können, Buße tun muss, umkehren, meinem alten Leben ohne Gott absagen, das lehren sie nicht. Die falschen Propheten warnen nicht vor Gottes Gericht und sie sagen nicht deutlich, dass diejenigen, die Gottes Angebot ablehnen, in der ewigen Verdammnis landen. Die falschen Propheten machen nicht klar, dass der Mensch ohne Jesus verloren ist. Er ist nicht nur auf der Suche nach Sinn, sondern die Bibel sagt, er ist ein Sünder durch und durch. Ohne Jesus ist unser Herz schwarz wie die Nacht. Wir haben die Hölle verdient, sagt die Bibel. Und das verschweigt der falsche Prophet. Der falsche Prophet erwähnt nicht, dass Gott gleichzeitig der Liebende und der absolut heilige Gott ist. Der Gott, zu dem wir nicht passen, so wie wir sind. Der nicht einfach durch die Finger gucken und über unsere Schuld drüber wegsehen kann. Der Gott, der die Sünde richten muss und der deswegen seinen Sohn ans Kreuz gehen ließ, in diesem Sohn selber ans Kreuz ging, weil anders die Schuld nicht hätte gesühnt werden können und der uns am Kreuz zeigt, wie er unser Leben eigentlich sieht. Das alles sagt der falsche Prophet nicht. Das verschweigt er. Merken Sie, das entscheidende Kennzeichen des falschen Propheten ist nicht, was er sagt, sondern was er nicht sagt. Und deshalb sind falsche Propheten meistens beliebt. Sie gelten als modern und weltoffen und sie wollen eines um jeden Preis vermeiden, dass man sie für fanatisch oder eng halten könnte. John MacArthur, ein amerikanischer Pfarrer, hat es so gesagt: Die falschen Propheten wollen Ermutigung, aber keine Korrektur. Positive Worte, aber keine negative Überführung von Schuld. Keine Wahrheit, die sie verkünden, ist absolut und scharf. Sie sagen viel über Gottes Liebe, aber wenig von seiner Heiligkeit. Sie sprechen viel über die Verletzungen der Menschen, aber wenig über ihre Verdorbenheit in den Augen Gottes. Und so vermitteln falsche Propheten den Eindruck, dass alle, die religiös interessiert sind, sich schon auf dem richtigen Weg befinden. Es wird schon gut gehen, ab und zu mal ein Gebet zum Herrgott und zur Kirche kommen. Es wird schon gut gehen. Und merken Sie, wie sich der Kreis schließt zu den falschen Propheten aus dem Alten Testament, von denen Jeremia gesagt hat, sie heilen den Schaden meines Volkes nur oberflächlich. Sie sagen Friede, Friede, aber es ist kein Friede. Sie führen Menschen nicht wirklich zur Versöhnung mit dem lebendigen Gott. Und das ist das Problem. Ein halbes Evangelium bringt keine ganze Erlösung. Die falschen Propheten machen sich selbst beliebt. Sie sorgen dafür, dass vielleicht sogar die Kirche ein gutes Image bekommt. Aber sie schaukeln Menschen, die ohne Jesus und ohne Loslösung von ihrer Schuld leben, in Sicherheit, in eine falsche Sicherheit und führen sie nicht zu Gott. Das ist das eine Merkmal, an dem wir laut Jesus die falschen Propheten erkennen. Sie sind gezeichnet durch eine schiefe Lehre. Sie predigen einen abgeschliffenen Jesus ohne anstößige Kanten. Pseudopropheten bringen ein Pseudo-Evangelium. Sie sagen viel Wahres, aber verschweigen Entscheidendes. Die schmale Pforte, den schmalen Weg. Sie sind da selbst nie durchgegangen durch diese schmale Pforte. Und so halten sie auch andere, die davor stehen, davon ab, durchzugehen. Das ist die eine Frucht, ihre Lehre. Und dann gibt es noch eine zweite Frucht, an der man falsche Propheten erkennen kann. Und das ist neben ihrer Lehre ihr Leben, ihre ganze Wesensart. Jesus sagt, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Verstehen Sie, jeder Mensch, der unter die Herrschaft von Jesus kommt, der wird verändert. Das kann nicht anders sein. Er wird nicht perfekt hier auf dieser Erde. Jeder Christ hat noch genug Macken. Man wird an uns immer noch genug finden, was nicht zu Jesus passt. Aber es geht schrittweise voran. Wer mit Jesus in Verbindung steht, dessen Charakter wird abgeschliffen. Dessen Leben wird in aller Vorläufigkeit nach und nach immer mehr bestimmt von den Vorgaben, die Jesus in der Bergpredigt macht. Wer mit Jesus lebt, der bekommt Sehnsucht nach einem reinen Herzen, wie Jesus sagt. Der möchte möglichst nicht mehr sündigen. Der möchte Gott gefallen. Wer mit Jesus lebt, der versucht, Jesus immer mehr zu gehorchen. Wer von Jesus geprägt wird, der bekommt Mitleid und Erbarmen mit Menschen, die in Not sind. Wer von Jesus geprägt ist, der wird sich bemühen um Freundlichkeit und Geduld, auch wenn er mit seinem Temperament vielleicht immer noch mal reinfällt. Der wird sich bemühen, Gott zu gefallen. Und Gottes Gefallen wird ihm wichtiger werden als alle Anerkennung bei Menschen. Und was macht jetzt der falsche Prophet? Der falsche Prophet kann versuchen, dieses Leben nachzuahmen. Er kann versuchen, diese Früchte nachzuäffen. Das kann eine Zeit lang mal funktionieren. Eine Zeit lang können der gute und der schlechte Baum sich zum Verwechseln ähnlich sehen. Aber auf Dauer wird die Maskerade nicht gelingen, sagt Jesus. Ein wilder Birnbaum bringt ungenießbare, hölzerne Birnen hervor. Und ein falscher Prophet wird auf Dauer bittere Früchte tragen. Er wird über kurz oder lang überfordert sein, nach Gottes Willen zu leben, weil er die Kraft dazu nicht hat, die Jesus seinen Leuten gibt. Das ist also die zweite Frucht, durch die falsche Propheten sich irgendwann verraten. Ihr Leben ist geprägt von allem Möglichen, aber nicht von Jesus und seinen Maßstäben. Martin Lloyd-Jones hat es sehr deutlich gesagt. Wer das weiß, dass er von der ewigen Verdammnis errettet ist, wer weiß, von welcher Finsternis im eigenen Herzen Jesus ihn befreit hat, wer das weiß, dass er vor der Verlorenheit gerettet wurde, an dessen Leben wird man das sehen, irgendwie, es wird in seiner Person zum Ausdruck kommen. Und umgekehrt sagt Martin Lloyd-Jones, wer nur Schafskleidung trägt als falscher Prophet, wer nicht innerlich verändert wurde durch Jesus, der wird auf Dauer eben nicht den Eindruck eines Menschen machen, der auf dem Weg zur Hölle war und nur durch die Gnade Gottes davor bewahrt wurde. Machen wir den Eindruck eines Menschen, der auf dem Weg zur Hölle war und nur durch die Gnade Gottes davor bewahrt wurde? Falsche Propheten sind gezeichnet. Und wir haben heute Morgen zwei Testverfahren kennengelernt, an denen wir sie erkennen können. Zwei Früchte sind es, mit denen sie sich verraten. Einmal die Frucht ihres Lebens, ihres Wesens, das nicht von Jesus geprägt ist. Und dann die Frucht ihrer Lehre, mit der sie Gottes Heiligkeit und Ernst und Gericht unterschlagen. Und nun können wir sagen, wo diese beiden faulen Früchte zusammenkommen, da ist Alarmstufe 1 angesagt. Da handelt es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um einen Wolfs im Schafspelz. Egal, ob es ein Theologieprofessor ist oder ein Pastor oder ein Bischof oder ein langjähriger Mitarbeiter in der Gemeinde oder ein Religionslehrer oder sonst wer. Was sollen wir nun tun, wenn wir so einen falschen Propheten erkennen? Für den einzelnen Christen heißt das, ich muss diesem Menschen jeglichen Einfluss auf mein Leben verwehren. Ich darf ihm nicht erlauben, dass er mein Denken, meinen Glauben prägt und mein Leben mitbestimmt. Und was heißt das für eine Gemeinde? Eine Gemeinde darf falschen Propheten kein öffentliches Rederecht geben. Ein falscher Prophet darf keine Chance zur Mitarbeit bekommen. Weil die Gemeinde keine Talkshow ist, wo alles nebeneinander sitzen bleiben darf. Wenn eine Gemeinde einen falschen Propheten enttarnt, dann wird sie versuchen, ihn zur Umkehr zu rufen. Sie wird versuchen, ihn zu gewinnen und ihn zu überführen. Und wenn er dann nicht hört und trotzdem weitermacht, dann muss die Gemeinde dem falschen Propheten die Tür weisen. Der Apostel Johannes der menschlich besonders milde gewesen sein soll. Das sagt man immer wieder. Der Apostel Johannes soll also menschlich besonders sanft gewesen sein. Der hat es so formuliert in seinem ersten Brief, Kapitel 4. Da sagt er, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Und in seinem zweiten Brief wird er dann noch schärfer und sagt, wenn jemand zu euch kommt und bringt die rechte Lehre nicht, nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn auch nicht. Das heißt, lasst ihn nicht öffentlich in eurer Gemeindeversammlung auftreten und seine Botschaft verkünden. Warum so hart? Weil der falsche Prophet für Nichtchristen und für Christen in gleicher Weise gefährlich wird. Den Nichtchristen sagt er, du musst gar nicht durch die enge Pforte gehen, um in den Himmel zu kommen. Ein bisschen Religion, das reicht. Und so bleibt der Nichtchrist vor der engen Pforte stehen. Und für Christen ist der falsche Prophet verführerisch, weil er sagt, ach, du musst gar nicht versuchen, so heilig nach der Bibel zu leben. Jesus sieht das viel lockerer. Und sie merken, der falsche Prophet, der kommt unserer Bequemlichkeit entgegen. Und deswegen sind wir so leicht versucht, ihm zu glauben. Jesus reißt dem falschen Propheten die Maske vom Gesicht. Jesus reißt ihm die Schafskleider vom Leib. Und er rüttelt uns wach, seht euch vor den falschen Propheten. Sie sind gefährlich, sie sind getarnt, aber sie sind doch gezeichnet und darum erkennbar an ihrer Lehre und an ihrem Leben. Darum lasst euch nicht aufs Glatteis führen. Und wenn ihr bei anderen seht, dass sie sich auf dem Glatteis befinden, dann geht schnell hin, nehmt sie vorsichtig und behutsam am Arm und holt sie runter vom Glatteis ans sichere Ufer. Seid nicht leichtsinnig, spielt nicht mit dem Wolf. Als ich an dieser Predigt saß, kam mir ein kleines Büchlein in die Hand und damit schließe ich jetzt. Dieses Büchlein hat mir nochmal unter die Nase gerieben, wie sehr wir diese 6 Verse von Jesus brauchen. Warum? Dieses Büchlein ist geschrieben von einer Frau, die unter den Christen hohe Anerkennung genießt. Sie heißt Barbara Jakob. Sie hat sich an vielen Stellen für den christlichen Glauben engagiert, vor allem in der Frauenarbeit. Aber ihr Buch ist ein Paradebeispiel dafür, wie auch gestandene Christen, nun nicht gleich zu falschen Propheten werden, aber von der Lehre der falschen Propheten infiziert werden können. Dieses Buch, das heißt Vorwärtskommen oder Stehenbleiben, wendet sich auch an Nichtchristen. Und hier nennt die Autorin verschiedene Gründe, die uns hindern, im Leben vorwärts zu kommen und erfüllt zu leben. Sie spricht über Kindheitserlebnisse, mangelndes Selbstwertgefühl, Angst und so weiter. Aber der entscheidende Grund, der uns hindert, erfüllt zu leben, wird nicht genannt. Nämlich unsere Schuld, unsere Trennung von Gott, unsere Verlorenheit vor ihm. Das taucht nicht auf. Und natürlich bringt die Verfasserin auch Gott ins Spiel. Sie sagt, Gott hilft zur Selbstannahme, weil Gott mich liebte, egal wie ich aussah und wie ich war. Gott ist die Kraftquelle. Gott hilft mir, vorwärts zu kommen und nicht stehen zu bleiben. Das ist ja alles nicht verkehrt. Aber es ist nur die halbe Wahrheit. Die entscheidende Hilfe, die ich von Gott brauche und die er mir auch geben will, die wird in diesem Buch nicht erwähnt. Dass er mir meine Schuld vergibt. Dass er mich herausreißt aus der ewigen Verlorenheit. Es wird nicht gesagt. Wohl lädt sie ein, an Jesus zu glauben, aber kein Wort davon, was Jesus tun musste, dass er sein Leben opfern musste, um meine Schuld zu bezahlen. Dieses Buch ist rund, es ist gut lesbar, es ist unanstößig, aber es bringt nicht das Evangelium von Jesus. Und darum auch dieses harmlose Ende auf der letzten Seite. Da sagt sie, Gott hilft mir, echt zu werden. Wollen auch Sie diese Erfahrung machen, möchten auch Sie vorwärts kommen, dann ermutige ich Sie zu einem ersten kleinen Schritt. Vielleicht suchen Sie sich andere Frauen, mit denen Sie über die vielen Fragen reden können. Vielleicht nehmen Sie wieder einmal Ihre Bibel zur Hand, um herauszufinden, ob Sie sich mit Gott auf ein Abenteuer einlassen wollen. Oder Sie unternehmen Schritte für Ihre berufliche Weiterentwicklung oder den beruflichen Wiedereinstieg. Oder laden Sie Ihren Mann zu einem Wochenende zu zweit ein. Es gibt viele Möglichkeiten für einen kleinen ersten Schritt. Und wenn Sie das tun, wenn Sie etwas ändern, dann garantiere ich Ihnen, Sie werden vorwärts kommen und nicht stehen bleiben. Das ist der Schluss dieses Buches. Was nun So habe ich mich gefragt, wenn dieses Buch jemand liest, der sonst nichts von Jesus weiß. Was nun, wenn dieses Buch das Letzte ist, was er liest, bevor er stirbt, um vor den Richterstuhl Gottes zu treten? Er wird nicht vorbereitet sein. Ich bin sicher, die Autorin hat es gut gemeint. Sie wollte den Leser nicht verschrecken. Aber dort, wo wir dem falschen Propheten Einfluss gewähren, dort, wo wir die enge Pforte verschweigen, da riskieren wir es, dass Menschen mit ihrer Sünde leben und ohne Vergebung sterben. Darum nimmt Jesus seine Leute in die Pflicht. Er rüttelt uns heute auf mit dieser Warnung: Seht euch vor den falschen Propheten. Auf uns selbst gestellt, wären wir damit total überfordert. Aber Jesus ist ja selbst der gute Hirte. Und in der Nähe von Jesus, in seinem Windschatten, da werden wir die falschen Propheten enttarnen und überwinden. Und im Windschatten von Jesus werden wir mit seiner ganzen Gemeinde sicher ans Ziel kommen. Er ist der Sieger. Amen.